und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Season Review zur MotoGP 2022er Saison. Und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Und wie auch schon in ein paar Podcasts zuvor, haben wir auch diesmal wieder einen Gast am Start. Nämlich ist es Markus Zerek. Hallo Markus.
Servus, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns natürlich wieder mal wieder mit dir heute ein bisschen über MotoGP zu sprechen, um genau zu sein über die 2022er Saison, die jetzt ja endlich auch mit den Testfahrten zu Ende gegangen ist, was jetzt endlich. Aber für manche Hersteller wird es endlich sein, für manche Hersteller hätte es auch noch 10 Rennen weitergehen können. Aber dazu kommen wir erstmal noch. Wir haben natürlich erstmal einen Weltmeister gekürt, der heißt Bagnaia. Der sich am letzten Rennwochenende den Titel sichern konnte vor Fabio Quartararo. Jan, wie waren erstmal deine ersten Eindrücke zum Saisonfinale? Und am Ende, Bagnaia, muss man sagen, ja, hat es am Ende eigentlich kontrolliert runtergefahren dann am Ende?
Ja, also nach dem vorletzten Rennen in Malaysia, wo ich dann den 23-Punkte-Abstand gesehen habe zwischen Bagnaia und Quartararo, ja, war ich nicht so hellauf begeistert, weil ich habe mich eigentlich auf von einem Vorlauf spannenderes Saisonfinale in Valencia eingestellt. Eigentlich sogar mit 3 Fahrern, weil ich habe eigentlich so ein bisschen meine Prediction war ja sowieso schon von Anfang an der Saison, dass wir 3 Fahrer am Ende haben, die in Valencia noch um den Titel fahren. Waren am Ende nur noch 2, die auch schon mit 23 Punkten schon weit auseinander waren. Also für mich war das Rennen eher nur so eine Art Bestätigung, dass halt Bagnaia den WM-Titel holt. Aber Markus, eigentlich war das Wochenende jetzt nicht so, fing eigentlich schon FP1 an. Da dachte man, vielleicht so eine kleine Außenseiterchance für Quartararo ist da vielleicht noch da, weil Bagnaia sich schon über das gesamte Wochenende ziemlich schwer getan hat.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja wirklich so, solange nicht wirklich die letzte Zielflagge gefallen ist und nicht wirklich das Ganze offiziell eingetütet ist, solange gibt es immer noch eine Chance, dass irgendwas möglich ist für den Herausforderer, beziehungsweise irgendwas schief gehen kann für den, der eben die WM anführt. Und man hat in diesem Wochenende immer wieder diese kleinen Momente gesehen, wo es für Bagnaia eben richtig schief gehen hätte können. Er hat es knapp direkt ins Q2 geschafft. Das wäre so ein Knackpunkt gewesen, wo es schief gehen hätte können. Und auch im Rennen, wenn man denkt, in den ersten Runden, wo es diesen Kontakt zwischen ihm und Fabio Quartararo gab, da kann schnell mal ein Sturz passieren. Kann man ganz schwer sagen, wie sich das Ganze dann entwickelt hätte. Also ja, 23 Punkte war wahnsinnig viel. Es war sehr unwahrscheinlich, dass es für Quartararo noch geht. Aber wir haben schon die kuriosesten Entscheidungen gesehen. Wir haben schon gesehen, wie viel auch bei so einem Finale noch schief gehen kann. Und von dem her war es für mich ein sehr, sehr angespanntes Wochenende, weil man eben bei Pecco Bagnaia auch gemerkt hat, es fällt ihm nicht leicht. Er spürt den Druck schon, zum ersten Mal eben wirklich in dem letzten Rennen den Titel zu kämpfen. Und von dem her umso mehr Hut ab, dass es dann im Endeffekt doch relativ cool nach Hause gebracht hat eigentlich.
Ja, ich meine, Quartararo kann man eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Ich meine, er hat das Maximum rausgeholt. Also auch im Rennen jetzt mit Platz 4 ging eigentlich nicht mehr viel mehr. Quartararo hat dann nach dem Rennen Michelin schon wieder kritisiert. Habe ich nur so nebenbei mitbekommen, so ganz genau weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber ja, anscheinend lief es nicht so gut für Quartararo im Rennen, vor allem auch wegen der Berührung. Und wegen der Berührung ist natürlich auch schon eine Lücke zu den ersten 3 aufgegangen, die er dann erstmal musste wieder zufahren. Hat das eigentlich einigermaßen gut hinbekommen. Eigentlich mit Brad Binder im Schlepptau, der aber ein bisschen länger gebraucht hat, um Bagnaia zu überholen. Aber im Endeffekt mit Platz 4 war es eigentlich das Maximum. Und wenn man sich so ansieht, also Bagnaia, der hatte wirklich eine ziemlich schlechte Pace im Rennen, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, weil ich meine, muss man sich mal so selbst vorstellen, im WM-Kampf, man braucht nur ein paar Punkte ins Spiel zu retten und dann ist man Champion. Also er hat es ziemlich gut gemacht und hat sich auch eigentlich aus den Fights dann auch rausgehalten. Zum Beispiel Bastianini, den hat er eigentlich so vorbeigewunken. Also Es war ein bisschen zittrig, aber dann doch schon kontrolliert am Ende.
Ja, wie gesagt, dann ja, dann am Ende sich den Weltmeistertitel nach Hause geholt. Ja, wenn jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel noch mal ein paar Monate zurückerinnert an den Sachsenring, wo Quartararo gewonnen hat und Bagnaia ja meilenweit hinter ihm in der WM war. Also da war von WM-Kampf gar nicht die Rede. Ja, da war es also schon eigentlich ein bisschen überraschend, dass Bagnaia ja sich dann schon noch ein bisschen so zurückgekämpft hat, weil das Bike hatte er ja. Das steht außer Frage, aber jetzt, wenn man bedenkt, was er für Anfang der Saison für Fehler gemacht hat, hätte die WM eigentlich schon ja früher entschieden sein müssen, oder was meint ihr?
Ja, ich denke, man kann es aus zwei Perspektiven sehen. Ja, sie hätte früher entschieden sein können. Man muss aber halt auch sagen, also dass die Ducati jetzt vor allem in der zweiten Saisonhälfte das klar beste Motorrad im Feld war. Ich glaube, darüber braucht man nicht zu debattieren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, dass Francesco Bagnaia die gesamte Saison über jetzt quasi mit dem besten Motorrad gesegnet war. Also gerade in den ersten Rennen hat man gesehen, dass sich eigentlich alle Fahrer auf der GP22 richtig schwer getan haben mit dem Motorrad. Das war schon nochmal eine große Umstellung vom Motorrad aus dem Jahr davor. Und dementsprechend hatte es Bagnaia und hatten es eben auch die anderen Fahrer auf der aktuellen Ducati in den ersten Rennen nicht leicht. Und da hat er eben ordentlich Punkte verloren. Und dann ist das Ganze irgendwie gekippt. Natürlich hat Bagnaia einige unnötige Fehler, würde ich mal sagen, gemacht. Vor allem Sachsenring, wie du angesprochen hast, das war ein Patzer, der einfach, der so nicht passieren sollte. Hat auch ein bisschen Pech gehabt in Barcelona mit dem Abschuss durch Nakagami. Aber im Endeffekt, gerade in der zweiten Saisonhälfte kann man ihm, abgesehen von dem Sturz in Motegi, der jetzt aber auch nicht wahnsinnig viele Punkte gekostet hat, nicht wirklich was vorwerfen. Also das war schon richtig stark. 4 Siege in Serie. Und auch wenn man sich dann anschaut, okay, Bagnaia hatte das beste Motorrad. Und wenn man sich anschaut, wo seine Kollegen waren, wo ein Miller war, wo ein Martino, wo ein Sarko war, die hatten mal einzelne Rennen, wo sie wirklich stark waren, aber so konstant konnte das auch keiner abrufen. Und dementsprechend, glaube ich, muss man schon auch sagen, ja, bestes Motorrad, aber Pecco Bagnaia hat auch wirklich das absolute Maximum dann in der zweiten Saisonhälfte da rausgeholt.
Ja, also zweite Saisonhälfte, die war wirklich, also wie du gesagt hast, abgesehen von dem Fehler Motegi, wirklich nahezu perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, in der ersten Saisonhälfte hatten wir ja noch einen anderen Fahrer, eigentlich ja auch zum Teil mal WM-führender gewesen, und zwar Aprilia-Fahrer Aleix Spargaró. Der ist leider in der zweiten Saisonhälfte ja auch zum Teil durchs Team geschuldet nicht mehr geschafft hat, sich nach Valencia zu retten, um noch in noch WM-Chancen zu haben. Ja, also Anfang der Saison war es eher so Aprilia-mäßig, Quartararo da so ein bisschen mitgeschwommen, halt Bagnaia vor allem auch in, wo war es, in Argentinien zum Beispiel gar keine Pace gehabt. Also muss man, da ist er, glaube ich, Fünfter geworden. In Indonesien im Regen hat er nur einen Punkt mitgeholt. Also in den ersten Rennen sah es wirklich nicht gut aus. Und das hat halt Quartararo gnadenlos ausgenutzt. Aber Aleix Spargaró, da dachte man natürlich bis zur Saisonhälfte, der bleibt im Kampf drin. Aber es sind schon einige, ja, wie soll ich sagen, Missgeschicke passiert, wie unter anderem in Japan mit dem Fehler der Crew. Was meinst du, Markus? Hat Aleix Spargaró das am Ende hart getroffen, so dass er es nicht konnte bis zum Ende durchziehen? Oder meinst du, er war schon so zufrieden mit seiner Saison? Also er hatte quasi schon alles, was er eigentlich erwartet hat.
Nee, also ich habe am Donnerstag in Valencia ein Interview geführt mit ihm, wird in unserer nächsten Printausgabe erscheinen. Da habe ich ihn auch darauf angesprochen, eben auf diesen Fehler seiner Crew da in Japan, wo man ihn mit dem Spritfahrmodus ins Rennen geschickt hat und dann auch auf seinen Fehler in Barcelona, wo er geglaubt hat, das Rennen ist schon vorbei, da war aber noch eine Runde zu fahren. Und habe gesagt, na, der ist jetzt. Du bist jetzt zwar aus dem WM-Rennen, aber wenn wir die Punkte mal so grob zusammenrechnen, dann wärst du jetzt vor dem Rennen noch mittendrin. Tut es weh, quasi die WM nicht aufgrund mangelnder Pace zu verlieren, sondern aufgrund solcher Fehler. Eben, der hat gesagt, ja, es tut verdammt weh, es ist unglaublich ärgerlich, aber Jetzt im Nachhinein hilft es eh nichts mehr. Die Enttäuschung war ihm schon anzusehen, aber andererseits hat es auch gesagt, und ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich so meint, dass 2022 für ihn und für Aprilia nur mal so der erste Schritt war, quasi sich da an der Spitze festzusetzen, dass er glaubt, dass er mit den Erfahrungen, die man in diesem Jahr gemacht hat, dass man aus den Fehlern lernen kann und dass man dann 2023 vielleicht doch stärker zurückkommen kann, also wieder um den WM-Titel kämpfen kann. Bin gespannt, ob es tatsächlich so funktioniert. Ich glaube, dass vor allem Aprilia schon noch einiges dazulernen muss. Die haben jetzt einen super Schritt nach vorne gemacht, aber so diese letzten paar Prozent fehlen eben noch. Und bin sehr gespannt, ob die noch gelingen, die eben dann noch zu holen und dann quasi wirklich die Lücke zu vielleicht Yamaha oder vor allem auch Ducati am aktuell zu schließen.
Ah, okay, das ist ganz interessant. Also das sagt so, dass halt quasi erstmal der erste Schritt war. Ich meine, von der Bilanz von Aprilia wird es ja eigentlich passen. Ich meine, Jahr für Jahr haben sie sich eigentlich gesteigert. Ja gut, abgesehen vielleicht von 2017 zu 18, das war jetzt vielleicht kein so großer Schritt, aber schon so ab 2020 ja schon immer kontinuierlich nach oben. Ja, ich fand es einfach schade, weil ich hätte dem Team wirklich so gegönnt, da wirklich noch am Ende wirklich noch richtig noch dabei zu sein. Weil ich dann auch manchmal nicht verstehe, wie kann man dann zum Beispiel bei den Testfahrten in Malaysia so gut sein und dann am Rennwochenende nicht. Das sind für mich immer so, wie kann das sein? Ich verstehe das manchmal nicht.
Ja, das lässt sich schon erklären. Im Wesentlichen Aprilia war sowieso ein bisschen Sonderfall, weil die ja zum Saisonbeginn 2022 noch die Concessions hatten, sprich an den Tagen vor den offiziellen Testfahrten schon mit den Einsatzfahrern testen durften, was die Konkurrenz nicht durfte, somit schon einen kleinen Startvorteil hatte. Und man darf eben auch nie vergessen, Testfahrten und Rennwochenende sind immer zwei unterschiedliche Paare Schuhe. Also das sieht man sogar, wenn wir jetzt ein Rennwochenende haben, wie, keine Ahnung, Jerez oder Barcelona, wo es dann immer noch einen Montagstest gibt. Die Kräfteverhältnisse im Montagstest sind oft völlig anders als am Rennwochenende. Das liegt einfach daran, am Rennwochenende oder gerade im Rennen, da hast du vorher das Moto2-Rennen, da kommt der Dunlop-Gummi drauf, der verträgt sich mit dem Schnellgummi nicht, die Gripverhältnisse sind schlecht und am Montag hast du eben 24 oder vielleicht noch ein paar Motorräder mehr, wenn ein paar Testfahrer dabei sind, die wirklich den ganzen Tag da Gummi niederlegen auf die Strecke. Du hast perfekte Verhältnisse meistens. Und da funktionieren die Motorräder unterschiedlich. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich. Und so, glaube ich, lässt sich das am ehesten erklären, warum es manchmal in den Testfahrten super funktionieren kann und dann am Rennwochenende eben gar nicht oder zu weniger gut nur.
Oder man heißt Mary Vinales.
Oder man heißt Merrick Vinales, genau. Das ist
Weil
auch
dann
eine
ist man nämlich
Möglichkeit.
nur bei den Tests gut und bei den Rennwochenenden nicht so. Ja gut, apropos Mary Vinales. Ja, was soll man zu ihm sagen? Ich finde, die Saison hatte auf jeden Fall, er hatte Highlights, aber dann auch wieder solche Abfälle, wie wir es eigentlich von ihm kennen. Also ich sehe ganz klar, LH noch, bis jetzt mal noch die Nummer 1, ganz klar im Team. Glaubst du, dass ich das nächste Saison noch mehr zusammenspitzen kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also so um die Sommerpause rum hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die mehr oder weniger schon auf einem Level operieren quasi. Also da hatte ja Vinales wirklich ein paar sehr gute Rennen. Sachsenring war richtig stark. Assen war richtig stark. Ich glaube Silverstone auch noch, wenn ich richtig im Kopf habe. Da sah es eigentlich wirklich gut aus für ihn. Aber dann so letzte Saison Drittel kann man sagen, da ist irgendwie gar nichts mehr zusammengelaufen für ihn. Ja, wir kennen die Geschichte von Merrick Vinales. Das ist halt bei ihm immer so, wenn er einen Lauf hat, dann geht alles von alleine. Und wenn dann aber irgendwo mal ein Knackpunkt kommt, wo es dann nicht läuft, dann kann es passieren, dass sich der in so eine Negativspirale reinbringt, dass dann eben alles schief geht. Also ich hoffe jetzt mal für ihn und für April, dass das jetzt aktuell nicht der Fall ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, im Endeffekt war es jetzt die erste volle Saison für ihn bei Aprilia. Letztes Jahr nur ein paar Rennen gefahren, also ist immer noch relativ neu auf dem Motorrad, relativ neu in dem Projekt. Er hat auch bis zum Saisonende gesagt, diese Anpassung oder das Zusammenspiel zwischen ihm und dem Motorrad ist noch nicht 100% perfektioniert. Also ich glaube schon, dass der in der Winterpause nochmal einen Sprung machen kann. Und wenn es Aprilia tatsächlich schafft, vielleicht auf Motorradseite nochmal ein bisschen zuzulegen, dann glaube ich schon auch, dass Vinales wieder stärker sein kann, dass der vielleicht nächstes Jahr auch um Siege fahren kann. Ob es bei ihm nochmal für ganz oben reicht, ich weiß es nicht. Ich habe es in der Vergangenheit oft gesagt, dieses Jahr wird es jetzt aber wirklich was, aber dieses Jahr wird es wirklich was, aber dieses Jahr wird es wirklich was. Er hat mich leider Jahr für Jahr enttäuscht, deswegen ich sage es ungern, weil ich ihn eigentlich gerne mag, aber ich habe einfach das Gefühl, dass bei ihm mental, psychologisch da irgendwas fehlt, um wirklich konstant Wochenende für Wochenende diese Leistungen abzuliefern, die eben nötig sind, um dann wirklich auch um einen WM-Titel kämpfen zu können.
Ja. Ja, wie du sagst, so vor der Sommerpause Sachsenring-Assen hat er jeweils, Assen und Silverstone hat er am Podium geholt.
Und Sachsenring war, glaube ich, auf Kurs Richtung Podium und hatte da einen technischen Defekt oder so, glaube ich.
Ja.
Das richtig im Kopf habe.
Mhm. Ja, und dann halt in den letzten drei Rennen hat er nicht gepunktet. Ne?
Ja.
Letztes Rennen in Valencia musste er, glaube ich, aufgeben. Ich habe das am Rande.
Ja, war ein technischer Defekt, ja.
Ja. Ja, es waren schon auch ein, was heißt Fehler von der Crew? Ich meine, technischer Defekt kann die Crew jetzt auch nicht unbedingt so viel für, aber ich bin gespannt auf ihn. Und vor allem das Duell so Aleix gegen Vinales, das interessiert mich schon, weil ich glaube, so von reinem Speed her, wenn Vinales wirklich gut drauf ist, dann ist er schneller als Aleix. Aber einfach diese Abfälle, die sind zu groß bei ihm. Das ist das große, große Problem.
Ja, also bin ich voll bei dir, wenn wir zurückdenken an die Suzuki-Jahre 15, 16, wo sie auch Teamkollegen waren. Vinales damals als Rookie in das Team gekommen und hat Aleix sowas von rasiert in den 2 Jahren. Aber wie du sagst eben, Aleix ist halt einer der
Arbeiter.
Soll ich sagen, ein Arbeiter, ja, der sich nicht irgendwie da von seinem Ziel abbringen lässt, egal wie übel die Situation ist. Also wenn wir in die letzten Aprilia-Jahre zurückdenken, da hätte so mancher wohl irgendwann die Nerven geworfen. War bei ihm nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, schon was ihm in so einer Situation eben sehr zugutekommt. Und da ist Vinales eben, glaube ich, die Spur labiler und lässt sich da mal eher aus der Ruhe bringen.
Ja.
Ja, dann spannen wir den Bogen nochmal zum Weltmeisterteam generell, Ducati. Die haben jetzt diese Saison alles abgeräumt, was ging. Die haben den Fahrer- und Konstrukteurstitel alles eingesackt. Die haben jetzt auch 5 Fahrer in den Top 10 am Ende der MotoGP-Saison. Die haben zum Beispiel Bagnaia, Bastianini, Miller auch in den Top 10, Sarko, Martin sowieso immer grundsolide gewesen. Ducati steht momentan absolut an der Spitze der MotoGP. Wie schwer glaubt ihr, wird es zu verteidigen sein gegen Honda und Yamaha? Da sieht es momentan nicht so gut aus. KTM auch, ja, Wundertüte eigentlich für nächste Saison, Aprilia. Also Ducati momentan in der MotoGP für 2023 eigentlich auch sehr gut aufgestellt, muss man sagen.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also für mich, soweit man es jetzt aktuell beurteilen kann, es ist noch sehr früh, die ganzen Testfahrten Februar, März liegen noch vor uns und dann eine lange, lange Saison mit 21 Rennen. Aber wenn wir jetzt aktuell mal so eine Standardbestimmung machen müssen, ist für mich Ducati aktuell der klare Favorit, hat ein super Motorrad, hat nächstes Jahr mit Bagnaia und mit Bastianini 2 hervorragende Fahrer im Werksteam, hat noch einen Jorge Martin bei Pramac, den ich nächstes Jahr auch wieder deutlich stärker einschätze. Als in diesem Jahr, hat er noch wirklich starke junge Fahrer wie der Marco Bezzecchi, also hat einen super Fahrerkader, hat 8 Motorräder am Start, auch immer natürlich eine große Hilfe in gewissen Situationen. Von dem her aktuell Honda sehe ich als Gesamtprojekt jetzt nicht mal annähernd mit der Möglichkeit, dass sie da irgendwie anschließen, höchstens vielleicht mit einem Marc Márquez, wenn der wieder in Überform agieren kann. Yamaha, wenn ein Fabio Quartararo wieder in Überform agieren kann. Am ehesten für mich noch Aprilia, wenn die vielleicht noch mal einen kleinen Schritt nach vorne schaffen. KTM, ja, wie du sagst, Wundertüte, ist ganz schwer zu sagen. Also, wenn wir uns anschauen, KTM zu Saisonbeginn mit dem 2. Platz von Binder in Katar und dann mit dem Sieg von Oliveira, hätte man auch gesagt, okay, die sind jetzt voll da. dann ist lange Zeit nichts mehr gegangen. Und jetzt erst gegen Saisonende ist man wieder ein bisschen zurückgekommen in die Spur. Also KTM kann sein, dass die vorne mitmischen, aber das jetzt so zu prognostizieren, würde ich mich noch nicht trauen. Also aus aktueller Sicht für mich ganz klar Ducati der Hersteller, den es zu schlagen geben wird 2023.
Ja. Gut, Brad Binder, ich auch wieder, ja, wie soll man sagen, eine grundsolide Saison gefahren, wie eigentlich jedes Jahr. Wie du sagst, Podium beim Auftakt in Katar, ist auf Platz 6, 188 Punkte, hat drei Podien eingefahren, dreimal Zweiter Brad Binder und Miguel Oliveira zweimal gewonnen, zwar zweimal im Regen, aber egal, Sieg ist Sieg. Also ich denke, auf den Craig Binder kann man in jeder Saison setzen. Der wird das Maximum rausholen. Ich glaube, der hatte nur einmal einen Ausfall in Portimao, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sollte so sein. Sonst hat er immer gepunktet. Also Craig Binder, das ist schon ein heißes Eisen, vor allem jetzt mit Jack Miller im Team. Da weiß ich auch noch nicht, was ich von davon halten soll. Miller, ich weiß nicht, wie er jetzt mit dem, wie soll ich sagen, etwas zärteren Motorrad umgehen soll, weil er kommt ja da von so einer schon ziemlich aggressiv, das heißt aggressiv, von einer ziemlich, von einer ziemlichen Monstermaschine jetzt auf die KTM. Ja, Testfahrten sagen, denke ich, noch nicht so viel aus. Also ich bin mal gespannt auf Jack Miller vor allem.
Also ich glaube schon, dass Miller bei KTM einiges erreichen kann. Ich würde jetzt auch da nicht so hundertprozentig zustimmen, dass die Ducati so ein Monster ist. Hätte ich vor ein paar Jahren so definitiv noch gesagt. Ich glaube aber, dass die in den letzten Jahren sehr benutzerfreundlich geworden ist. Sagen wir es mal so, dass da vielleicht die KTM sogar die Spur schwieriger zu fahren ist. Ich glaube aber, dass Jack Miller von seiner ganzen Grundeinstellung her schon ein Typ ist, der mit dem umgehen kann. Also der ist jetzt nicht irgendwie so, sondern das ist, dass er leicht verunsichern lässt oder sich leicht zu seinem Weg abbringen lässt. Der ist so ein relativ, ja, mir egal Typ. Ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Und man muss ja auch sagen, KTM ist in diesem Jahr so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber eigentlich hatten die keine schlechte Saison. Also wenn man sich mal anschaut, wo die in der Konstrukteurs- und Team-WM abgeschnitten haben, Konstrukteurs-WM zwar nur Vierter, aber gerade mal 16 Punkte hinter Yamaha auf Platz 2 und in der Team-WM mit dem Werksteam am Ende Vize-Weltmeister hinter dem Ducati-Werksteam. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also so schlecht ist das Motorrad sicher nicht. Einzige große Schwäche, die ich noch sehe, ist das Qualifying.
Ja.
Da macht man sich zu schwer, weil die Rennbase vor allem von Binder ist fast in jedem Rennen richtig, richtig gut. Wenn man es da einfach schafft, im Qualifying ein, zwei Reihen weiter nach vorne zu kommen, dann glaube ich, ist da einiges möglich auch nächstes Jahr.
Also Jack Miller, muss ich sagen, noch zu dieser Saison. Also hat in der zweiten Saisonhälfte eigentlich schon auch hier und da ein paar gute Rennen gehabt. Also natürlich, was heißt ein paar gute? Ich meine, in Japan hat er gewonnen, was natürlich ein Bombenrennen war. Thailand ist er auch Zweiter geworden. Also Herr Miller hat einfach nur diese, ja, wie du sagst, der ist so ab und zu nur da. Ich meine, so Bagnaia, der ist eigentlich schon immer da, aber so Miller, der hat halt mal gute Rennen, mal schlechte. Jetzt auf KTM. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen, kann ich schlecht erklären, aber ich kenne Jack Miller nur so, also so an den früheren Jahren, wo er noch bei Honda gefahren ist, beim Honda-Kundenteam. Ich kenne ihn halt nur so wirklich jetzt auch bei Ducati, wo er so wirklich so, ich meine, Miller ist sowieso so ein robuster Fahrer, der steckt nicht zurück und ich weiß nicht, das hat damals immer so gut zur Ducati gepasst. Deswegen, dass der jetzt auf die KTM geht. Ich meine, ich finde, er hat noch mit den Möglichkeiten, die er hatte, noch die beste Wahl, beziehungsweise war er noch den besten Platz noch getroffen. Also mit KTM, wenn die sich jetzt noch ein bisschen steigern bei den Testfahrten. Ich meine, kann mich noch erinnern, KTM-Testfahrten, ich glaube, vor der 22er Saison dachten wir auch, was ist denn da los? Aber im Grunde genommen hat es nicht viel zu sagen. Also ja, KTM. Muss man mal abwarten.
Dann bei Yamaha, die nächste Saison, die verlieren zwei Kundenbikes, nächste Saison nur noch zwei. Yamaha ist im Feld. Die Saison, wenn man auf Yamaha guckt, mit Fabio Quartararo den zweiten Platz erreicht. Danach kommt lange nichts. Er ist Franco Morbidelli auf Platz 19. Zweitbeste Yamaha in der WM. Ja, ist eigentlich noch schlechter als die Honda-Jungs und das ist schon schwer gewesen. Ja, Andrea Dovizioso, der mitten in der Saison hingeschmissen hat, auf 21. Darren Binder, gut, 24. Und nächste Saison Yamaha noch zwei Bikes weniger, nur noch das Werksteam mit Frankie Morbidelli und Fabio Quartararo. Also, ja, da hat man jetzt auch schon getestet. Der Motor bringt anscheinend nicht das, was er bringen sollte, oder da war irgendein Fehler vor. Aber ja, bei Yamaha jetzt vielleicht nicht so dramatisch wie bei Honda, weil Fabio Quartararo zeigt ja, es geht ja doch schon irgendwie. Aber ja, Yamaha muss da auch langsam mal Gas geben, damit sie nicht so katastrophal enden wie Honda.
Ja, definitiv. Ich meine, man muss ja sagen, ja, Fabio Quartararo hat jetzt bis zum letzten Rennen um den WM-Titel gekämpft. Nur wenn Ducati es in dieser Saison geschafft hätte, schon zum ersten Rennen wirklich ausgereiftes Motorrad hinzustellen, dann wären die aber sowas von chancenlos gewesen. Und das ist eine Befürchtung, die man aus Yamaha-Sicht für 2023 haben muss, dass die Ducati vom ersten Rennen an perfekt läuft. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Yamaha auch nur ansatzweise eine Chance hat. Wenn wir uns jetzt eben ansehen, wo Quartararo im letzten Saisondrittel, kann man sagen, oder ich fast die gesamte zweite Saisonhälfte gestanden ist. Also der hatte gegen Ducati praktisch keine Chance mehr. Hat es nur mit ein paar wirklich überragenden Rennen wie in Spielberg, wo es mit der Yamaha, die klar unterlegen war, auf Platz 2 geschafft hat. Oder auch in Sepang, wo er wirklich ein unglaubliches Rennen gefahren ist. Geht vielleicht ein bisschen unter, weil es nur ein dritter Platz war, aber wenn man sich anschaut, was die Ducati auf der Strecke drauf hatte und was die Yamaha drauf hatte, war das wirklich eine großartige Leistung. Also wirklich nur an Tagen, wo er eigentlich weit über dem Level performt hat, was möglich sein sollte mit dem Motorrad, da konnte er auch nur annähernd mithalten. Also wenn Yamaha da jetzt nicht über den Winter irgendwie noch einige PS rauszaubert aus dem reinen Vierzylinder, dann kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, wie die nächstes Jahr gegen Ducati bestehen sollen.
Ja, vor allem die letzten zwei Motorräder übrig geblieben mit rein Vierzylinder. Ich meine, Suzuki ist jetzt auch weg.
Ja.
Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie sich wollen verteidigen mit dem Motor. Ich meine, da kommt dann von hinten kann eine Ducati kommen, dann kommt eine KTM, die ist ja auch nicht langsam auf der Gerade. Aprilia, die ist auch grundsolide. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das soll gehen, wie du sagst. Also wenn ich Yamaha wäre, ich würde einfach nur irgendwie auf Quartararo hoffen. Ich weiß nicht, dass der es irgendwie wieder hinbekommt, irgendwie, ja, noch die großen Hersteller so ein bisschen kann ärgern, weil Morbidelli, mal ehrlich ist, ich meine, er hatte zum Beispiel jetzt in Malaysia eine ziemlich gute Pace, hat sich da aber, glaube ich, so viele Strafen irgendwie eingefangen, ich weiß gar nicht, wie er das alles hinbekommen hat, aber Pace waren Malaysia gar nicht mal so schlecht, aber auch noch sehr, sehr weit weg von dem, wo Quartararo steht, also Morbidelli, der muss sich schon jetzt zusammenreißen in der Saison, weil zum Beispiel auf der Superbike, so ein Rascagliolo oder so, ich meine, die stehen auch schon so ein wenig in den Startlöchern.
Definitiv, ja. Also Franco Morbidelli ist einfach unglaublich schwer gefallen, sich an diese neue Generation, kann man sagen, der Yamaha M1 anzupassen. Wenn wir jetzt zurückdenken, 2020 ist er noch Vize-Weltmeister geworden. Ist damals aber schon die Feuerwehrmaschine gefahren, sprich das 2019er Bike. Und das war noch so das letzte Motorrad, eigentlich, wo man sagen kann, das war noch so die alte Yamaha, die jeder fahren konnte, auf der sich auch die Rookies super wohl gefühlt haben, die einfach angenehm zu fahren war. Ja, das war so die alte Yamaha. Und das hat sich aber vollkommen gedreht in den letzten Jahren. Man ist mit dem Motorrad nur schnell, wenn man es wirklich aggressiv bewegt, am Limit bewegt. Das schafft ein Quartararo vergleichsweise oft und holt dann eben die Zeit raus. Aber das ist einem Franco Morbidelli in diesem Jahr nie gelungen. Das ist auch einem Andrea Dovizioso nie gelungen. Und auch ein Dovizioso, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dreifacher Vize-Weltmeister, hat in seinen Ganzzeiten bei Ducati einen damals wirklich überragenden Marc Marquez immer wieder fordern können. Also ein herausragender MotoGP-Fahrer, der hat gesagt, er ist im Prinzip fassungslos, wenn er sich anschaut, was Quartararo mit dem Motorrad schafft. Eigentlich sollte das nicht gehen, eigentlich dürfte das gar nicht sein, und er weiß auch nicht, wie er es macht. Also das zeigt schon, wie viel Yamaha Fabio Quartararo eigentlich verdankt und wie, ja, man muss jetzt sagen, wie schlecht das Motorrad eigentlich im Vergleich zu Ducati ist.
Ja. Wie gesagt, also das müsste sich eigentlich schon schleunigst ändern, weil ich meine, so Richtung Konstrukteurs-WM, wenn man da nur einen Fahrer hat, dann sieht es schlecht aus. Und ich meine, jedes andere Team, vor allem bei Ducati, ob das jetzt Pramac ist, die werden nächstes Jahr wahrscheinlich noch stärker sein. Zumindest mal Jorge Martin gehe ich ganz klar davon aus, weil der wahrscheinlich auch motiviert ist, jetzt dem Bastianini zu zeigen, hallo. Das war nicht so eine einfache Entscheidung, dich dann ins Team zu holen, ins Werksteam. Zarco, ich weiß nicht, ob der noch so viele Anläufe jetzt noch hat in der MotoGP. Also kommen auch noch einige gute nach. Zarco auch schwierig, jetzt Platz 8 in der Saison, war ganz okay, hat hier und da ein Podium eingefahren. Aber da muss auch nächste Saison wieder ein bisschen mehr kommen. Ja, und dann hat man natürlich hat man natürlich Suzuki, die jetzt die MotoGP verlassen und zwei Fahrer, die ins Honda-Lager wechseln und wie ich schon vor dem Podcast zu Markus gesagt habe, die mir jetzt schon ein bisschen leid tun eigentlich.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu Honda. Zu Suzuki kommen wir gleich noch. Aber erstmal Honda, die ja wirklich eine, ja, keine so gute Saison gefahren sind. Keine Honda in den Top 10. Marc Marquez, der ja auch ein paar Rennen verpasst hat auf der 13. Pol Espargaró, Alex Marquez, Nakagami auf 16, 17 und 18, alle in der WM. Ja, also Alex Marquez und Pol Espargaró, die ja im Test an anderen Motorrädern saßen, Ducati und KTM, Gas halt, die haben sich bestimmt gedacht, oh, Weltklasse, sowas habe ich ja in den letzten 2 Jahren gar nicht gehabt, so ein gutes Motorrad. Und Joan Mir und Alex Sims werden sich wahrscheinlich gedacht haben, also was für ein schlechtes Motorrad ist das denn? Wollen die mich hier veräppeln oder was? Ja, also bei Honda, Marc Marquez hat ja auch schon gesagt, ja, also mit dem, was sie da beim Test hatten, ja, wird es ähnlich wie dieses Jahr. Also können sie eigentlich gleich einpacken gehen. Also bei Honda, da muss jetzt gewaltig mal was passieren, damit sie auch vor allem einen guten Grund haben, Marc Marquez zu behalten über die 2024er Saison hinaus. Weil wenn der so ein schwaches Motorrad hingesetzt oder ja einfach bekommt, dann wird er sich auch überlegen, ich gebe hier alles, jedes Rennen, setze meinen Körper aufs Spiel, wie er es getan hat. Und ja, die stellen ihm so ein schlechtes Motorrad hin. Dann sagt er sich auch, ja gut, ciao, ohne mich. Also Honda muss jetzt gewaltig was tun. Vor allem jetzt haben sie ja auch die Fahrer. Sie haben jetzt einen John Mir, einen Weltmeister, Marc Marquez. Sie haben Alex Rins bei LCR Honda. Also an Fahrermangel können sie es eigentlich, ja, aufs Talent können sie es nächste Saison nicht schieben.
Nee, definitiv nicht, aber das konnten sie auch die letzten Jahre eigentlich schon nicht. Also wenn wir uns anschauen, welche Fahrer sich an dem Motorrad die Zähne ausgebissen haben, ein Dani Pedrosa, ein Jorge Lorenzo und dreifacher MotoGP-Weltmeister, da brauchen wir nicht viel dazu sagen. Marc Marquez hat die Schwäche des Motorrads jahrelang kaschiert. Die Zeiten sind vorbei. Und er zahlt halt jetzt den Preis für Entwicklungen, die man jahrelang vollkommen verpasst hat irgendwie. Und jetzt ist es halt schwierig, da so schnell den Anschluss wieder zu finden, weil die Konkurrenz nämlich auch nicht schläft. Da geht ja auch was voran. Der erste Prototyp, den wir jetzt in Valencia gesehen haben, der war laut Marc Marquez gar nichts. Hat gesagt, der Vordergefühl ist ein bisschen besser geworden, dafür verlieren wir woanders. Traktion am Hinterrad ist immer noch schlecht. Motor minimal besser, aber auch nichts Besonderes. Also da ist man nicht viel nach vorne gegangen. Was schon mir und Alex Rins von dem Motorrad halten, wissen wir nicht, weil die dürfen erst ab 1. Januar drüber sprechen, weil sie ja vertraglich noch bis Jahresende an Suzuki gebunden sind. Würde es aber mal sagen, wenn ich so die Körpersprache von den beiden gesehen habe, Euphorie schaut anders aus. Also gerade wenn man von der Suzuki kommt, Motorrad ist wirklich super zu handeln, es ist sehr angenehm zu fahren, ist dann auf die Honda umzusteigen, das ist, glaube ich, schon mal ein Schock fürs System. Ja, also wie gesagt, aus der aktuellen Sicht, wenn Honda da nicht über die Winterpause noch den Heiligen Gral findet, schwer vorstellbar für mich, dass da irgendjemand außer Marc Marquez wirklich vorne mitfahren kann. Ich glaube auch, dass mir und Rins jetzt vor allem im ersten Jahr mal ordentlich Lehrgeld zahlen werden müssen auf dem Motorrad. Oder zumindest vielleicht mal die erste Saisonhälfte oder sowas. Und dann werden wir sehen, ob da noch wirklich was, wirklich noch was vorne geht. Wie du sagst, die Fahrer sind da. Schon mir, Weltmeister 2020, Alex Rins, ein Fahrer, der immer wieder überragende Rennen zeigt. Und Marc Marquez hat man sowieso. Also, wenn es da schief läuft, dann kann es im Endeffekt nur am Motorrad liegen und dann muss sich Honda auch die Vorwürfe von den Fahrern gefallen lassen.
Ja, man braucht anscheinend wieder Marques-Wunder. Ich meine, er hat jetzt auch gezeigt, also wenn jetzt in Valencia nicht gestürzt wäre, dann wäre da auch was eventuell noch Richtung Podium gegangen, man weiß nicht, aber er schafft es auch irgendwie vor allem im Qualifying, diese Honda, einfach mal so ganz sachte in die Frontrow zu fahren, wo sich die anderen Honda-Fahrer, hä? Wie? Also Marques schafft das, klar, er muss sich oft mal ein anderes Hinterrad suchen, aber ich glaube zum Beispiel in Malaysia hat er sogar ohne Windschatten eine ziemlich gute Runde hinbekommen. Also er schafft es irgendwie, das noch rauszukitzeln, aber das Team besteht halt nicht nur aus Marc Marquez. Wir haben jetzt noch einen Weltmeister mit Joan Mir, neues Team, der will natürlich auch ein gutes Motorrad haben und dass Joan Mir Motorrad fahren kann, ich denke, das wissen wir alle. Und Alex Rins jetzt zu LCR Honda. Klar, die haben eigentlich dasselbe Motorrad, aber ist schon, wenn man jetzt von Suzuki kommt, ein gewaltiger Absturz. Also, ob der in der nächsten Zeit kann, irgendwie anders. Ich glaube, die müssen erstmal gucken, dass die konstant Top 10 fahren. Also, von Podium und Siege sind die sehr weit entfernt. Also, der Sieg jetzt von Rins in Valencia, wohl über übel, könnte jetzt mal für längere Zeit sein letzter gewesen sein.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich mal zu Suzuki, die gewonnen haben in Valencia und ja, die das Ding danach auf den Schrotthaufen hauen und nächste Saison nicht am Start sind. Ja, eigentlich gut angefangen die Saison, wenn man jetzt mal so sieht, Suzuki und ab der Nachricht, ja, dass sie aussteigen, ging es irgendwie steil bergab. Und jetzt am Ende nochmal die Euphorie, vielleicht nochmal so ein bisschen, die letzten Rennen, lass uns nochmal alles rausholen. Hat schon mir nicht machen können, weil er auch ja, verletzt war. Aber Alex Rins hat das super geschafft, am Ende nochmal mit 2 Siegen. Ja, wie resümieren wir jetzt die letzten Jahre in der MotoGP? Also, das ja, war schon dann eigentlich ein Erfolg, kann man sagen, die ganze Suzuki-Ära.
Für mich war es ein voller Erfolg, vor allem auch wenn man sich anschaut, dass es ja eigentlich ein relativ kleines Projekt mit dem vergleichsweise kleinen Budget war und was man da rausgeholt hat, vor allem durch den Fahrerweltmeistertitel 2020 durch Joan Mir, dann ist das großartig. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich den Ausstieg damals nicht verstanden habe und ihn bis heute nicht verstehe, weil wenn man mit so einem geringen Budget so große Erfolge feiert und damit auch so viel Marketingpräsenz da rausholt, quasi aus diesem Projekt, dann ergibt das Ganze für mich einfach keinen Sinn. Ich glaube, mit der Sichtweise bin ich nicht allein. Also wirklich logisch erklären hat mir das noch keiner können, warum es so ist. Da werden sehr kuriose Entscheidungen getroffen in der Suzuki-Zentrale momentan, nicht nur was den Rennsport angeht, auch was die Produktpalette für die Serienfertigung angeht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, generell muss man sagen, die Suzuki-Saison, wie du gesagt hast, stark begonnen, dann natürlich klar der Knick zu sehen gewesen, eben mit der Ausstiegsbekanntgabe. Für mich auch irgendwo verständlich, wenn man da einfach weiß, okay, das Ganze geht jetzt eh zu Ende, ich muss mir einen anderen Arbeitgeber suchen, dass das Ganze dann immer so rund läuft, das ist für mich ganz klar, das sind auch alles Menschen, die da an dem Projekt mitarbeiten eben. Sehr, sehr schade, Joan Mir hat dann auch am Sonntag nach dem Rennen in seiner Medienrunde noch zu uns gemeint, ja, wenn diese Ausstiegsbekanntgabe nicht gewesen wäre, was wäre, wenn? Er hat gemeint, vielleicht hätten sie um den WM-Titel sogar kämpfen können. Wir werden es nie herausfinden. Aber ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie die Suzukis in den ersten Rennen performt haben, sowohl mir als auch Rins, dann ist diese Einschätzung durchaus nicht falsch, glaube ich. Ja, sehr schade auf jeden Fall, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, dass wir Suzuki irgendwann mal wieder in der MotoGP willkommen heißen dürfen, habe aber leider große Zweifel, dass es das passieren wird.
Ja, wenn man auch die gesamten Jahre sieht, also ich finde einfach, dass Alex Rins auch von, wo, ich war da, 2017 ist er zu Suzuki gekommen, also er hat viele Erfolge mit diesem Team gefeiert. Ich finde es so rein, ja, also ich stelle mir das sehr schwierig vor für ihn. Ich meine, das Team, das war ja wie so seine eigene Familie so lange Zeit und er hat das Projekt natürlich auch vorangetrieben, sodass sie natürlich auch 2020 konnten den Weltmeistertitel holen mit Joan Mir und natürlich auch als Team. Und Alex Rins, der jetzt in den letzten drei Rennen nochmal zwei Siege für dieses Team beschert hat, das finde ich einfach Weltklasse. Um schön noch einmal den obersten Angestellten von Suzuki zu zeigen, hey, guck mal hier, geht doch. Ich glaube, Alex Rins hat in meinem Interview gesagt, ja, vielleicht sehen Sie das jetzt, wie es zu Ende gegangen ist und vielleicht so mit einem Lacher, vielleicht ändern sie jetzt auch ihre Meinung. Aber was nicht ist, ist nicht. Wie du sagst, ich hoffe, dass sie wieder zurückkommen, aber ja, ich finde das einfach schade. Ich meine, Suzuki hat auch eine, vielleicht jetzt nicht so eine große Geschichte wie Honda und so, aber natürlich schon, jedes Team hat seine eigene Geschichte, also sehr, sehr schade. Aber das Highlight natürlich der Weltmeistertitel mit Joan Mir im Jahr 2020 in der Corona-Saison, wenn auch unter speziellen Umständen, aber Titel ist Titel und den nimmt auch keiner mehr weg.
Dann haben wir nicht nur Weltmeister natürlich in der MotoGP, sondern auch in der Moto 2. Dort konnte sich Augusto Fernandes den WM-Titel sichern, vor Ayogura, der im letzten Rennen gestürzt ist. Auch für Pedro Acosta ging es im letzten Rennen noch was, Rookie of the Year gegen Alonso Lopez. Ja, da selbe Szenario, Copy-Paste. Pedro Acosta konnte sich durchsetzen. Ja, letztes Rennen war quasi nochmal so eine, ja, Veranstaltung von KTM Ayo, so Red Bull KTM Ayo, die da quasi nochmal alles abgeräumt haben. Da jetzt auch über 2 Jahre hinweg mit Remy Gardner und Augusto Fernandes den Weltmeister in Moto 2 stellen können. Also Augusto Fernandes auch ja, ein verdienter Aufsteiger. Aber auch Ayogura, der in den letzten Rennen natürlich ja, selber so ein bisschen verbockt hat.
Ja, ich meine, der Fehler in Sepang, das war halt unverzeihlich im Endeffekt. Muss man natürlich auch wieder dazu sagen, Augusto Fernandes auf Phillip Island einen ähnlich unnötigen Fehler gemacht. Also so im Endeffekt schenkt sich nicht mehr viel. Augusto Fernandes auf jeden Fall ein verdienter Weltmeister. Ayogura auch eine super Saison gefahren, hätte sich es auch verdient gehabt. Aber Augusto Fernandes, also dass der den WM-Titel eingefahren hat, das geht für mich so absolut in Ordnung. Und zu den Rookies noch, zu einem Acosta Lopez muss man sagen, es ist einfach unglaublich, was Spanien wirklich da Jahr für Jahr wieder an jungen Fahrern hochbringt. Und Alonso Lopez, der war zumindest in meiner Welt, hat der bis zu dieser Saison nicht wirklich stattgefunden. Und auf einmal kommt der in die WM ganz spontan und räumt da richtig ab auch. Also die spanische Welle ist ungebrochen, muss man einfach sagen, da wird super Arbeit einfach geleistet und das ist dann das Ergebnis, dass man einfach wirklich regelmäßig so tolle Fahrer in die WM bringt auch.
Ja, Spanier kommen dazu. Leider geht der einzig deutsche verbleibende Fahrer leider in die Supersport-WM, Marcel Schröter. Kommt es Gott sei Dank noch mit einem Top-10-Ergebnis, mit einem persönlichen Ende noch abschließen in Valencia. Ganz kurz vielleicht auf ihn, ja, kurz über ihn zu sprechen. Also, ich finde es einfach, Assen, finde ich, war so mit, ja, so ein bisschen der Knackpunkt, also wo er da in Führung liegen gestürzt ist. Vielleicht, wenn er es gewonnen hätte oder zumindest ein Podium wäre es vielleicht anders verlaufen. Das sind jetzt die, ja, die, wie soll ich sagen, Theoretiker, die das sagen, aber zwei Saison hätte lief einfach nichts. Nicht mehr den Speed gehabt, aber damit verliert die Moto2 schon vor allem eine Persönlichkeit, aber auch schon einen, der hier und da schon was gerissen hat. Also man kann jetzt nicht sagen, Marcel Schröter hat nie stattgefunden in der Moto2, definitiv nicht. Also Ich finde es sehr, sehr schade, vor allem um Motorrad Deutschland, weil jetzt haben wir eigentlich. Ach doch, es kommt Lukas Pulewicz. Stimmt, der kommt ja jetzt in die Moto 2. Aber damit geht wieder einer und ich finde es sehr schade um den Marcel, weil er ist sehr, sehr sympathischer Typ und auch schon schnell gewesen.
Ja, absolut. Also ich mag Marcel sehr gerne. Er ist ein sehr, sehr offener, sehr redebereiter Typ auch. Sehr, sehr ehrlicher Kerl. Aber auch mit ihm jetzt in Sepang lang gesprochen, so ein Abschiedsinterview. Sind wir auch auf Ass natürlich zu sprechen gekommen. Und er hat auch gesagt, ja, das war einfach diesen Sieg in der Moto 2, das war das, was er unbedingt wollte. Das ist ihm nicht gelungen. Und es tut ihm im Herzen weh, dass es halt nicht geklappt hat. Ich glaube auch, dass wenn der Sieg gelungen wäre, dass da vielleicht irgendwo nochmal so eine Initialzündung gekommen wäre und es vielleicht nochmal besser laufen hätte können. Aber war nicht so, ist jetzt vorbei. Wenn man die gesamte Moto2-Karriere von Marcel Schröter anschaut, glaube ich, dass er ein bisschen unter Wert geschlagen wurde. Ich glaube, dass er mehr gekonnt hätte, dass er mehr könnte. Hat aus welchen Gründen auch immer oft nicht abrufen können, hat vielleicht oft auch nicht die nötige Coolness gehabt oder die nötige Ruhe, um das dann wirklich auch zu schaffen. Dennoch glaube ich, eine Karriere, auf die er durchaus mit Stolz oder eine Karriere der Motorrad-WM, auf die er durchaus mit Stolz zurückblicken kann, Pole Positions geholt, Podien geholt, über Jahre lange in der WM gehalten. Das ist gerade für einen deutschen Fahrer auch nicht selbstverständlich. Somit denke ich, kann man da durchaus positiv drauf zurückblicken. Und ja, wünsche ihm jetzt alles Gute für die Supersport-WM, dass das nochmal in dem Alter ein cooles Karrieresprungbrett sein kann. Haben wir in den letzten Jahren auch oft gesehen mit einem Sandro Cortese, mit dem Dominik Egetter, die über diesen Weg dann in die Superbike-WM gekommen sind. Und wenn das Marcel Schröter vielleicht ähnlich gelingt, dann wäre das natürlich noch eine coole Sache.
Hey, du, eine Frage. Noch einmal kurz zum MotoGP. Also, glaubst du, dass Ducati vielleicht sich es unnötig schwer gemacht haben? Weil es wurde in vielen Rennen um Team Orders gesprochen. In vielen Rennen gab es Diskussionen, wo Fahrer befragt waren, ja, wie sieht es denn aus? Da habe ich ein Rennen im Kopf, und das ist Aragon. Also, ich glaube, wäre ich Teamchef gewesen, ich hätte den Bastianini nicht überholen lassen. Ich hätte ihn das nicht lassen dürfen. Ich weiß nicht. Wenn ich Teamchef wäre, hätte gesagt, komm, du wirst Zweiter, das reicht. Wir haben hier einen Fahrer, der mit um den WM-Titel fährt. Okay, es stimmt schon, dass Bastianini bis dahin noch WM-Chancen hatte. Aber wenn man mal ehrlich ist, waren die wirklich so realistisch? Eigentlich nicht.
Realistisch waren sie vielleicht nicht unbedingt, aber sie waren intakt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn da jetzt ein Bastianini und Gresini Racing einen Sieg holen können, das bedeutet für ein kleines Privatteam, wie es Gresini Racing ist, wahnsinnig viel, auch finanziell. Ein dritter Platz zum Beispiel in der WM, wie ihn jetzt Bastianini am Ende knapp holen konnte gegen Aleix Espargaró, bedeutet für ihn einen richtig satten finanziellen Bonus. Darf man auch nicht vergessen. Sprich, das sind also schon viele Faktoren, die man da abseits vom Sportlichen sehen muss, wo es halt einfach wirklich brutal hart ist, als Ducati jetzt zu sagen, nee, das dürft ihr nicht. Ihr müsst uns gewinnen lassen. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass man sich damit halt wirklich in der Szene überhaupt keine Freunde macht. Also Team Order ist, glaube ich, etwas, was niemand gerne sieht. Oder Team Order wäre es in dem Fall nicht mal eine Stall- oder eine Hersteller-Order, wie auch immer man es nennen will. Ja, es ist immer eine schwierige Entscheidung. Natürlich, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass Ducati um 5 Punkte zum Beispiel die WM verliert, das sagen alle, was seid ihr denn für Idioten? Ist ein ganz schwieriges Thema. Also, ich glaube, wie man es macht, macht man es irgendwo verkehrt. Aus einer rein unternehmerischen Sicht muss man wahrscheinlich sagen, ja, Stallorder, ganz knallhart. Ich finde es trotzdem schön, dass es nicht gemacht wurde, weil er hat irgendwo auch einen WM-Sieg, wenn der nur durch solche Stallorder zustande kommt, hat halt auch einen Fadenbeigeschmack. Und wenn man sich dann wirklich drüber freuen kann, dann hat man zwar einen Titel, aber ja, ist halt auch nicht so das Wahre. Also ich finde, dass Ducati das sehr gut gemanagt hat in den letzten Rennen, dass es schon den Hinweis gab, so, okay, in den letzten Runden, wenn Pecco vor euch ist, überlegt euch gut, was ihr macht. Bitte keine vollkommen absurden Manöver. Aber dass man es jetzt nicht so gemacht hat, dass da ständig irgendwie Positionen getauscht wurden oder so ein Blödsinn. Also ich glaube, man hat dann einen guten Mittelweg gefunden zwischen einem vernünftigen Zugang, aber schon auch noch einem Zugang, wo man sagen kann, da steht der Sport auf oberster Stelle, da steht die Fairness an oberster Stelle, und nicht einfach der WM-Titel um jeden Preis quasi.
Aber muss schon sagen, dass der Bastianini ist schon, also der wollte es schon immer wissen, ne? Also das muss man schon sagen. Also Naram und damals auch Misano. Also wenn er denn da in der letzten Runde hinten drauf gefahren wäre, ja, also was wäre wenn? Und
Ja, natürlich.
diese 5 Punkte, er
Natürlich,
gäbe schon.
man darf halt auch nicht vergessen, da geht es halt jetzt nicht nur um den einen Rennsieg oder um die 5 Punkte, da geht es halt auch schon, zumindest glaube ich das, um 2023. Die beiden sind nächstes Jahr Teamkollegen, die beiden werden nächstes Jahr vielleicht gegeneinander um die WM kämpfen, und da will jeder schon möglichst früh zeigen, hey, Junge, ich bin hier der Platzhirsch, oder in Bastianinis Fall, jetzt bin ich hier der neue Boss. Das ist natürlich eine ganz wichtige psychologische Komponente, die da mitspielt. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr nicht viel anders aussehen wird. Also könnte mir schon vorstellen, dass es da das ein oder andere mal ordentlich scheppern wird zwischen den beiden. Denn Bastianini ist da sicher keiner, der sich da mit
Ne.
dem zweiten Platz im Team zufrieden gibt und dann Pecco Bagnaia herzlich zum WM-Titel gratuliert.
Ne. Hat ja auch gesagt, Bagnaia ist den, den es zu schlagen gibt. Also Bastianini muss ich schon sagen, also das so wirklich konnte mit Bagnaia wirklich diese Zweikämpfe, die waren schon immer richtig cool mit anzusehen. Ich finde, er hat es gut gemacht. Aber er hatte auch in manchen Situationen, also wie man aus der, er hatte schon die Eier, also dass er da in Aragon dem Bagnaia noch diese Punkte abholt, und er weiß ja selbst, dass er im WM-Kampf ist und dass er diese Punkte dringend gebraucht hat. Also ich finde es schon, ich finde es, wie du sagst, okay, wie es Ducati gemacht hätte. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich bin noch nicht Ducati und habe davon nicht so viel Ahnung, aber so rein vom Zuschauer, klar, jetzt von der Zuschauerperspektive ist es natürlich schon cool, dass es da so einen coolen Zweikampf gab. Und besser, als wenn sie da hintereinander hergefahren wären. Aber ich hätte da ein bisschen mehr an die WM gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ducati wartet so lange, hat so lange auf ein WM-Ziel gewartet, und das ist ziemlich wichtig jetzt auch fürs Team, dass sie den endlich haben. Also für mich wäre das ein hohes Risiko gewesen, den so quasi nicht zu holen.
Dann kommen wir noch zur Moto3 WM-Wertung, die ziemlich unspektakulär war im Vergleich zu den anderen WM-Wertungen. Klar, Moto3-Rennen sind immer eigentlich spannend, aber die WM hat Guevara schon ziemlich früh zugemacht in Phillip Island. Ja, relativ deutlich Sergio Garcia und Dennis Foggia geschlagen. Also, ja, Ethan Guevara völlig verdient der Moto3 Champion und steigt auch in die Moto 2 auch genauso wie in Moto 2 auf, genauso wie Sergio Garcia und Dennis Foggia. Ja, Ethan Guevara ist mal wieder ein weiterer Spanier, der zeigt, ja, mit den Spaniern geht es momentan ja, bergauf. Also, die sind on top, was Fahrerausbildung angeht.
Ja, absolut. Ich meine, Ethan Guevara, muss ich sagen, war für mich eine Überraschung. Ich hätte den nicht als Titelfavoriten auf der Rechnung gehabt, weil er dabei Garcia und Foggia, muss ich sagen. Aber er ist eine großartige Saison gefahren. Absolut verdienter Weltmeister. Hat auch wirklich für sein Alter eine beeindruckende Coolness gezeigt in vielen Rennen, muss ich sagen. Also, ja, wie du sagst, das nächste Riesentalent der Spanien.
Ja, wie du schon erzählt hast, Sergio Garcia und Dennis Foggia vielleicht eher auf der Rechnung gehabt. Aber mal schauen, was die nächste Saison in der Moto 2 machen können. Genauso wie Ethan Guevara. Ja, viele Fragen für nächste Saison. Die werden aber erst im nächsten Jahr beantwortet, bei den Testfahrten oder auch erst beim ersten Rennen. Da kann man dann so die Tendenzen ablesen. Ja, für uns würde ich sagen, heute war es das auch von Fleck der Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, wir hatten eine spannende Saison. Viel, viel Drama, viele Höhen und Tiefen, spannenden WM-Kampf. Ja, hoffentlich geht es nächste Saison genauso weiter.
Ja, würde ich auch sagen. Also es war wirklich eine gute Saison. Sie hätte noch ein bisschen spannender werden können, wenn, aber ja, wenn, es einfach am Ende ja doch schon, waren ja schon verdient. Aber trotzdem Chapeau an Quadrao, dass er es mit so einem unterlegenen Bike noch so weit gebracht hat und wirklich bis eigentlich bis zum letzten 5 Runden, ja okay, vielleicht ein bisschen mehr, immerhin so bis zum letzten Rennen, hat er es geschafft, noch WM-Hoffnung am Leben zu halten. Deswegen starke Leistung von ihm, auch von Aleix gut, auch von Enea, generell von den Top 4 sind alle eine gute Saison gefahren und da kann man gespannt sein. Und
Ja,
wir danken, also ja.
kann ich mich nur anschließen. Für mich vor allem Quartararo und Bagnaia überragende Saisons gefahren. Wie du sagst, auch Aleix und Bastianini wirklich stark. Coole Saison gewesen. Lange Saison gewesen. Die
Ja.
nächste Saison wird noch länger.
Ja.
Jetzt haben wir uns alle mal eine Winterpause verdient, glaube ich.
Ja, und ich freue mich natürlich schon auf das Indienrennen.
Natürlich.
Und auf das Kasachstanrennen. Ich weiß
Genau.
nicht, es sind echt interessante Länder, die da dazu kommen, muss ich schon sagen. Aber ja, mal sehen. Kann man jetzt noch nicht urteilen, aber der Saisonstart ist in Europa ein Unterschied. Ist mal nicht Katar. Mal wieder seit 2000, seit wann, ich glaube. 2004 war es, glaube ich, immer Katar. Und jetzt, abgesehen von 2020, aber davor, im Corona-Saison ausgenommen. Also jetzt wieder in Portimão. Da bin ich schon gespannt, wenn meine Saison in Europa beginnt. Man sagt ja immer, die Saison beginnt erst in Europa. Ja, jetzt beginnt sie in Europa.
Jetzt wirklich.
Ja, und wir danken natürlich jetzt dir, Markus, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ist immer
Sehr
wieder
gerne.
interessant. Mit dir macht immer sehr viel Spaß und deswegen haben wir dich jetzt auch hier zur Saison-Review dazugeholt und freuen uns natürlich auch, wenn du Lust hast, auf weitere Podcasts mit dir.
Es war mir eine Ehre. Ich sage vielen Dank für die Einladung.
Jo,
Dankeschön.
schaut natürlich auch auf motorsportmagazin.com vorbei. Dort gibt es nicht nur Spielbeiträge, sondern natürlich auch Formel 1, DTM, Formel E, alles, was das Motorsportherz begehrt. Schaut auch natürlich auch auf unserer Instagram-Seite vorbei. Dort gibt es Stories zum MotoGP-WM. Eigentlich auch immer die neuesten Updates. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Mal schauen, wann der nächste Podcast kommt. Irgendwie Season Preview oder so. Mal gucken. Aber ja, dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Servus.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.